Hier ist RNF. RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Auch in 2022 ist ja unsere erste normale Folge sozusagen dieses Jahr. Wir hatten ja die letzten zwei Wochen unsere Sondereditionen rausgebracht und veröffentlicht. Das heißt, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen und neu hier eingeschaltet haben, können sich die letzten zwei Wochen nochmal natürlich gerne nachhören. Wir haben uns gegenseitig interviewt, dann wisst ihr auch ein bisschen, wer hinter diesem Podcast steckt, und unsere andere Folge fasst das Jahr 2021 ja, in der Nutshell zusammen, lohnt sich definitiv da auch nochmal reinzuhören. Ansonsten haben wir euer Feedback vom letzten Jahr auch ernst genommen. Unter anderem haben wir uns hier mit neuer Technik ausgestattet, weil ein Feedback auch auf der Ton war. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Heidi, du hast ja auch ein neues Headset gekauft. Ich werde auch versuchen, ein bisschen langsamer zu sprechen dieses Jahr. Heidi, Wolfgang, was habt ihr euch für den Podcast 2022 vorgenommen?
Ja, von meiner Seite auch ein wunderschönes, gutes und erfolgreiches neues Jahr. Wir haben uns vorgenommen, also wir drei, dass wir uns natürlich auch anderwertig präsentieren. Und zwar werden wir mit der neuen Ausgabe auch auf LinkedIn eine Seite starten, die Retail News Flash Seite, wo wir dann natürlich auch Neues hochladen werden, natürlich die Folgen des Podcasts hochladen. Es wird natürlich wieder Infos geben von uns, also zum einen zum Nachhören, aber wir werden schauen, dass wir diese LinkedIn-Seite dann auch sehr aktuell halten.
Ja,
auf jeden Fall.
Und wir haben uns natürlich, also ich habe mir auch vorgenommen, dass wir unsere Recherche sozusagen noch besser machen, damit wir hier wirklich die aktuellsten News für euch bereitstellen können und kommentieren. Es war ein bisschen ruhiger jetzt über Weihnachten und Neujahr, da gab es nicht so viele Meldungen, aber jetzt geht es ordentlich los.
Genau, wir haben heute wieder einiges auf der Agenda. Ich war gestern schon ein bisschen aufgeregt, dass ich die spannenden News wieder gelesen habe. Und wir starten wie immer mit Wolfgang, unserer Kategorie Kennzahlen und Pressemeldungen, und gehen dann wieder auf die üblichen Kategorien weiter an. Deswegen würde ich sagen, let's go Wolfgang. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, genau. Und ich stelle mal als erstes die Frage, wer waren in der Corona-Zeit jetzt, also die letzten zwei Jahre, die beliebtesten Einzelhändler in Deutschland? Ja, das Marktforschungsinstitut YouGov hat untersucht, welche Unternehmen das beste Image hatten. Man hat dazu über einen längeren Zeitraum Kunden befragt und die haben sich dann eben dazu geäußert. Manches finde ich hier ein bisschen überraschend, aber so ist es nun mal bei Umfragen. Ich will mal ganz kurz was zu den ersten 8 Gewinnern sagen. Also auf Platz 8 steht die Firma Tchibo. Man könnte vermuten, wahrscheinlich, weil sie den Kaffee immer regelmäßig ausgegeben haben, nicht geschlossen hatten und man konnte ja auch noch andere Teile kaufen. Deshalb Tchibo wie immer zuverlässig. Also an Platz 8. Ein Platz davor, auf 7 steht der Mediamarkt. Das überrascht mich ein bisschen, aber das war offensichtlich so. Auf Platz 6 Obi, also ein Baumarkt. Das hat man ja gehört, die haben ja auch länger geöffnet gehabt oder immer versucht offen zu halten und die Menschen haben sich zu Hause beschäftigt. Auf Platz 5 Fielmann, damit man schärfer gucken kann. Auf Platz 4 steht dann die Firma Amazon, also das erste nicht-deutsche Unternehmen. Auf Platz 3 Ikea. Ich denke mal, das drückt den Trend aus, dass man sich das Zuhause ein bisschen schöner und gemütlicher gemacht hat während dieser Corona-Zeit. Ja, und dann kommen zwei klassische deutsche Firmen. Einmal auf Platz 2 die Firma Rossmann. Ja, und auf Platz 1, ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, wer es sein könnte? Ja, ich sag's mal, es ist die Firma DM, die hier sozusagen am besten abgeschnitten hat. Ja, genau. So, und ja, es gibt sie, die stillen Gewinner in der Corona-Krise, die Drogeriemarktbetreiber in Deutschland, DM Rossmann, und dazu gehören eigentlich auch noch Müller und Butnikowski, befinden sich ja alle in den Händen von einflussreichen Familien, und die es auch mittlerweile in die Liste der Superreichen geschafft haben. Dass ihr Vermögen in der Corona-Krise noch gewachsen ist, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Drogerieläden ohne Einschränkungen geöffnet sind und auch ihre Sortimente ständig erweitert haben, und was andere Geschäfte ja gar nicht machen konnten. Naja, die Drogerien waren einfach die Gewinner, weil sie von der Zugangsbeschränkung nicht betroffen sind. Die vier haben auf jeden Fall ordentlich zugelegt, und man konnte auch kürzlich lesen, dass Rossmann jetzt nochmal 500 neue Stores eröffnen will. Also, ne?
Da merkt man aber auch, wie dann dieses Brand-Image, wenn die Läden offen sind und präsent sind, was das dann auch für einen Unterschied macht, ne? Weil Rossmann, DM, die waren halt immer für uns da, sozusagen, ne? Ja. Sind wir dann auch oft hingelaufen und uns Masken geholt und Desinfektionsmittel. Und die dann zu waren, wie schnell die dann weg vom Fenster sind in solchen Umfragen.
Ja, aber manchmal sind die Dinge eben so kurzfristig und auch so kurzsichtig. Also da zählt dann nicht das, was man langfristig alles richtig gemacht hat. Haben die sicherlich auch. Aber hier zählt ganz deutlich, ja, da konnte ich reingehen und die waren da und haben mir einen guten Service geboten, und die Mitarbeiter waren auch immer da. So, ein Unternehmen, was auch sehr erfolgreiche Zahlen gemeldet hat, ist Hugo Boss. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass durch den Wechsel des CEOs da eine neue Strategie gefahren wird. Und die haben jetzt den stärksten Quartalsumsatz in ihrer gesamten Geschichte vermeldet. Der Umsatz in dem letzten Quartal ist um 51% gestiegen und liegt damit 12% über dem Niveau von 2019, also in der Zeit vor Corona. Ich finde, das ist schon eine deutliche Steigerung. Die digitalen Umsätze, die ja bislang sehr schwach waren, liegen jetzt bei insgesamt schon 20% in dem Quartal. Und in dem Quartal haben sie 100 Millionen Euro verdient. Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 liegt der Umsatz bei 43% über dem Vorjahr und 1% nur unter dem Niveau von 2019. Das heißt also, die haben auch da die Schließungen, Großhandelsprobleme ziemlich gut kompensieren können, im Wesentlichen durch ihre digitale Strategie. Und sie werden für das Gesamtjahr einen Gewinn von 228 Millionen melden. Und wie ich gerade schon sagte, die Hälfte davon kam aus dem letzten Quartal fast, ne? Daniel Grieder, der neue CEO, sagte, es war ein äußerst erfolgreiches Jahr für Hugo Boss. Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Jahresverlauf stark beschleunigt und zudem erste wichtige Fortschritte bei der Umsetzung unseres neuen Claim 5-Strategie erzielt. In den kommenden Wochen stellen die Einführung unseres neuen Marktauftritts und der Start der größten Boss- und Hugo-Marketing-Kampagnen in unserer Unternehmensgeschichte weitere wichtige Meilensteine dar. Dank dieser Initiativen werden wir die Relevanz unserer Marken auch 2022 weiter steigern. Na, das ist mal ein Statement, und das klingt nach einem sehr erfolgreichen Turnaround, was hier Daniel Grieder erreichen wird.
Ich habe ähnliche News, nämlich von Pandora. Und zwar der dänische Schmuckhersteller Pandora gab am Montag auch bekannt diese Woche, dass die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal einen Rekordumsatz ausweisen, ebenso wie bei Hugo Boss, der da von einem starken US-Markt getragen wird. Pandora ist ja der weltgrößte Schmuckhersteller, gemessen an der Produktionskapazität. Und die melden für das vierte Quartal 2021 einen Gesamtumsatz von 9 Milliarden dänischen Kronen, was ca. 1,2 Milliarden Euro entspricht. Der Betriebsgewinn lag zwischen Oktober und Dezember bei 2,7 Milliarden Kronen. Und damit wurden die Erwartungen überstiegen. Die gingen nämlich von 2,5 Milliarden aus. Was ich auch noch spannend fand, ist, dass für das gesamte Jahr 2021 der organische Umsatz weltweit um 23% stieg, verglichen mit den 18 bis 20%, die das Unternehmen im November in Aussicht gestellt hat. Die hatten das zum dritten Mal angepasst und angehoben. Da muss man auch noch dazu sagen, dass ja auch ein paar Geschäfte natürlich auch noch die Einschränkungen hatten im vierten Quartal, aber die konnten das dann auch trotzdem noch aushebeln, diese Einschränkungen mit den guten Ergebnissen.
Ja, Chapeau, kann ich da nur sagen.
Good news.
Ja, absolut.
Well done.
Ja. Ja, das solche guten News hat nicht jeder zu vermelden. Wir gehen hier mal auf die britischen Inseln. Wir hatten ja kürzlich über den Verkauf von Selfridges an die Signa-Gruppe mit Sitz in Wien berichtet Teileigner eben auch die Central Group aus Thailand. Das ist jetzt zusammengenommen ein sehr, sehr großer Kaufhauskonzern geworden mit Häusern in allen wichtigen Plätzen der Erde, kann man fast sagen, und alle High-End. Man munkelt, dass Selfridges alleine für einen Preis von 5 Milliarden Euro verkauft worden ist. So, nun hat Selfridges einige Daten vermeldet über das vergangene Geschäftsjahr. Die sind nicht so gut, aber ich nehme an, die sind alle schon vorher berücksichtigt worden. Denn durch die Corona-bedingten Schließungen hat man 40% seines Umsatzes im abgelaufenen Geschäftsjahr verloren. Das fand ich jetzt doch überraschend viel. Klar waren viele Schließungen, aber das war doch deutlich weniger, was man erreicht hat, als ich mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Die haben dann leider auch einen Verlust von 175 Millionen Pfund nicht erreicht, aber zu verantworten. Im Jahr 2020 hatten sie einen kleinen Gewinn von 26 Millionen. Da war ja auch schon Einflüsse von Corona, also eine Ergebnisverschlechterung um 200 Millionen Pfund, das ist doch, das ist ein harter Schluck aus der Pulle, muss man sagen, ja. Trotzdem sagt das Management, dass man sich für die Zukunft gut gerüstet sieht, weil man die Zeit genutzt habe, Kosten anzupassen, das Konzept noch weiter zu schärfen. Wir haben ja auch teilweise sehr positiv darüber berichtet, was Selfridges alles an Aktionen gemacht hat. Und dass sie dann trotzdem 40% Umsatz verloren haben, das fand ich ehrlicherweise überraschend. Ja.
Naja, 40% ist hart, ja. Aber ja, wenn man sich überlegt, wie hart das auch war, teilweise einzureisen, ist es nur London oder die gesamte Gruppe, weil UK war ja schlimm. Erstens mal der Mangel der Tourismus und dann auch noch die Europäer, die gefehlt haben, weil man nicht wusste, ob man wieder raus und reinkommt. Die waren ja da teilweise wirklich sehr, sehr streng.
Ja, genau. Nee, das ist natürlich, Selfridges ist ja hauptsächlich in UK, die haben ein paar Häuser in Holland noch, aber klar, die waren sehr stark betroffen von Kürzungen, aber vielleicht ist das auch Ausdruck dessen, was wir auch in Österreich und Deutschland gesehen haben, dass die Menschen weniger in die Innenstädte gegangen sind, sondern mehr in Shoppingcenter oder im lokalen Bereich. Und die Touristen fehlen und diese großen Häuser, die leben ja auch von ihrer Anziehungskraft, dass die Menschen 70, 80 Kilometer Anreise in Kauf nehmen, um dahin zu gehen. Und das hat man natürlich in Corona-Zeiten nicht gemacht. Ja, aber bleiben wir mal kurz auf den britischen Inseln. Bericht über zwei deutsche Unternehmen, Aldi und Lidl. Die bauen ihre Marktanteile hier konstant aus und haben die in den letzten Jahren fast verdreifacht. Sie haben mit ihren günstigen Preisen, die wir natürlich schon kennen, aber die für viele Engländer neu waren, in den letzten Jahren die lokale Konkurrenz Schritt für Schritt sozusagen angegriffen. Tesco bleibt zwar Marktführer und hat nach wie vor einen Anteil von 27%, am Gesamtmarkt. Aber die anderen großen vier wie Sainsbury, Asda und Morrisons haben alle ein Stück vom Kuchen abgeben müssen. Und das ist alles sozusagen, oder ein großer Teil davon, an Lidl und Aldi rübergegangen. Und interessant ist ja auch, ich habe mir das damals auch schon angeguckt, die haben sehr, sehr viele lokale Produkte nachgemacht, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen. Aber man hat sich wirklich, man hat nicht einfach gesagt, so, das ist, wir sind deutsch und wir machen die und die Produkte, sondern man hat adaptiert in dem Markt und hat genau es geschafft, den Geschmack der Engländer und Iren zu treffen und ist da jetzt überaus erfolgreich. Und es gibt, ich weiß, in Irland gibt es viele Menschen, die glauben gar nicht, dass Lidl ein Unternehmen ist, was nicht aus Irland kommt. Das finde ich schon einen bemerkenswerten Fortschritt. Ja, und dann haben wir hier noch was Neues über Gucci und Tiffany, ne?
Ja, Gucci und Tiffany wurden ja Marketer of the Year 2021. Und wer hat das gewählt? Das war die Luxury Daily Zeitung. Also die hat den Award verteilt quasi. Das erste Mal aber gleich an zwei Brands. Wir wissen ja, die US-amerikanische Juweliersfirma Tiffany & Co., inzwischen ja Teil von Louis Vuitton, Moët Hennessy, aber auch das 100-jährige, letztes Jahr 100 Jahre gewordene italienische Modehaus Gucci hatten ja so ihre eigenen Strategien ausgegeben. Das war zum einen, Tiffany hat ja das Ziel, das war schon ein bisschen leicht verstaubt. Die wollten natürlich mehr Modernität, Exklusivität haben und haben natürlich geschaut, dass auch teurere Stücke mit ins Sortiment reinkommen. Bei Gucci war es etwas sehr, auch sehr Löbliches, sage ich jetzt einmal, etwas sehr Wichtiges. Die haben ja letztes Jahr mit ihrer Klimastrategie aufhorchen lassen und haben aber auch 4 Jahre früher als geplant ihr Ziel dafür erreicht. 44% der Umweltbelastungen und 47% der Treibhausgasemissionen zu verringern. Also abgesehen davon, dass sie jetzt den echten Pelz etc. verbannt haben aus ihren Kollektionen, war das natürlich jetzt eine tolle neue Einstellung. Wer hat denn gewählt diesen Award? Oder wie wurde er entschieden? Er wurde auf der Grundlage von Bemühungen mit tadelloser Strategie, Taktik, Kreativität, Ausführung und natürlich auch den Ergebnissen entschieden. Wir gratulieren den beiden Gewinnern sehr herzlich.
Ja. Well done.
Und mal eine ganz blöde Frage. Ihr wolltet ja alle, und ich habe es auf jeden Fall gemacht, den Gucci-Film sehen. Vielleicht hat der ja auch dazu beigetragen, dass die Marke Gucci da nochmal ins Bewusstsein gerückt ist. Das war ja ein wilder Ritt, der Film, ne? Hat mir gut gefallen.
Auf jeden Fall, ich war auch unterhalten. Ja. War ja sehr...
Er hätte zwischendurch ein bisschen verkürzt werden können, ja. War schon ein bisschen langatmig zwischendrin, aber es war natürlich toll, das Haus in Como und so weiter, also wirklich, tolle Geschichte, sage ich jetzt einmal, obwohl Gucci, glaube ich, nicht so happy war damit, also die Familie.
Nee, wie die Familie dargestellt war, das kann man verstehen, aber interessant, dieser ganze, auf der Turnaround-Prozess, der dann da angeschoben worden ist, war schon sehr spannend, ne?
Definitiv. Und da merkt man ja auch, wenn die Marken dann präsent sind, so wie du vorher bei DM und Osman, ne, wenn man immer wieder von sich reden macht, Gucci, Tiffany, dann haben die alles richtig gemacht. Ne? Dann bleibt man in den Köpfen. Und die Leute kaufen es auch.
Oh ja.
Bevor wir in die nächste Kategorie switchen, wollte ich nur ganz kurz noch auf eine sehr spannende Accenture-Studie eingehen, nämlich zum Thema Social E-Commerce. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir werden dann den Link auf der LinkedIn-Seite posten. Aber der Social Commerce ist ja dann Teil des E-Commerce sozusagen. Und Key Message dieser Studie Why Shopping Set for Social Revolution sagt nämlich aus, dass der Anteil des Social Commerce bis 2025 auf 17% aller E-Commerce-Ausgaben steigen wird. Das heißt, dieser Social Commerce ist dann wirklich das Shopping auf den sozialen Medien, das heißt Instagram, WhatsApp etc. Und das fand ich schon sehr spannend, sich das mal im Detail auch durchzulesen, was das für die ganzen Marken auch heißt und wie sie damit umgehen werden.
Boah, ja, das ist eine hohe Zahl, ja. Wenn man sich überlegt, dass das alles dann vom Handy, von so ein bisschen Rumspielen an auf den verschiedenen Kanälen, Instagram und TikTok und sowas, dann gleich in E-Commerce sich umwandeln lässt, das ist schon, das ist schon eine große
Hausnummer. Definitiv. Ja, und das in 2025, ne? Das ist jetzt in 3 Jahren, ne? Das soll dann 3-mal so schnell wachsen wie der traditionelle E-Commerce-Markt, ne?
Ja, und vom Stationärhandel gar nicht zu reden. Der wird dann da noch mehr abgehängt, ne? Das macht mir ein bisschen Sorge. Naja, gut.
Wir beobachten weiter. Brand of the Month. Genau, und in dieser Kategorie, die wir jetzt neu aufgegriffen haben, dieses Jahr wollte ich Alu-Yoga vorstellen. Wir haben von denen im letzten Jahr eigentlich nicht sehr viel berichtet, sind aber auch sehr, sehr groß und ja, würde ich mal sagen, in einer Range mit Lululemon zu nennen, wobei Alu-Yoga jetzt vom Preispoint ein bisschen höher ist. Alu-Yoga ist ein in 2007 in L.A. gegründetes Yoga-Label, welches laut eigenen Angaben angibt, die technologisch weitest entwickelte Yoga-Bekleidung herzustellen. Und diese betritt nun den kanadischen Markt, also das ist die Headline. In den amerikanischen, ja, im amerikanischen Markt haben sie 13 Stores, was auch, sage ich mal, noch von ihrer digitalen ID zeugt. Ja. Sie sind ähnlich wie Lululemon noch aufgestellt, weil sie auch in einigen von ihren Stores ja, so Yoga-Studios eben haben. Kennen wir auch hier von Deutschland. In Berlin zumindest haben die Lululemon-Stores auch teilweise Yoga-Studios enthalten. Und dann wiederum greifen sie natürlich auch sehr stark den Community-Aspekt auf. Kann man sich jetzt ähnlich wie Peloton vorstellen, nur auf der Matte. Nämlich gibt es auch eine eigene App, Alu Moves, wo ja, es gibt dann für $30 so Memberships, da kannst du dann deine Workouts machen. Nicht nur Yoga, sondern verschiedene Workouts. Und jetzt vor allem im Dezember haben die auch viel von sich reden gelassen, hat man viel von ihnen gehört. So. Freunde von mir haben sich da Yoga-Bekleidung bestellt und haben dann gratis Memberships bekommen. Ne? Also das heißt, da gab es dann auch ein bisschen einen Buzz im letzten Jahr, wo ich dann auch auf diese Marke aufmerksam geworden bin. Und jetzt gehen sie natürlich ins Tête-à-Tête am kanadischen Markt mit Lululemon. Mhm. Die ein niedrigeres Einstiegsangebot haben. Also Alu-Yoga ist ja, wie gesagt, höher, habe ich ja schon eh gerade gesagt. Der Co-Founder Danny Harris gibt bekannt, dass er auch über weitere Stores in Dubai nachdenkt, als Partner-Stores, und er sagt, we have more stores coming, but we're not really sure exactly how many more. We're a digital company first, so how many more stores that justifies, we're not sure. We're going to eventually go to major cities in Canada and to major cities all over the world. Global centers, including London and Paris, are also among the targets. Mhm. Also wir dürfen gespannt sein. Europe ist sicherlich auch ja, ein wichtiger Markt dann für die als nächster Step nach Kanada.
Das ist dann quasi so wahrscheinlich so wie Peloton, zwei Geräte verkauft, aber eigentlich ja sozusagen online alles anbietet, die Kurse. Und wenn ich das so richtig verstehe, ist hier Yoga überwiegend auch digitales Angebot und weniger in den Geschäften, ne?
Definitiv. Also die machen schon riesen Flagships, aber da auch wieder um ja, für die Brand Awareness. Die gehen da wirklich in tolle Retail-Lagen, werden da auch Studios haben. Kann aber auch nicht sagen, wie das bei Lululemon dann ausfällt, ne, wie viele dann da wirklich Studios machen. Also ich war dann noch in keiner Yoga-Studio in einem Lululemon-Store, ehrlich gesagt. Mhm. Aber die Marke per se macht ja dann schon von sich aufmerksam. Und die verkaufen auch meist ja dann online. Ne? Also der größte Anteil wird immer noch online verkauft.
Ja, ja. Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, Lululemon will auch jetzt stark digitalisieren. Also die gehen wahrscheinlich dann auch in eine Richtung, weil die auch den Markt und ihre Wettbewerber beobachten, vermutlich.
Also wir berichten weiter über Alu-Yoga und gehen in unsere nächste Kategorie über. Neue Öffnungen und neue Formate.
In der Kategorie Neue Öffnungen, neue Formate haben wir wieder eine neue verheißungsvolle Kooperation im Jahr 2022. Also quasi neues Jahr, neue Kooperation. Yeezy Gap, engineered by Balenciaga, ist die Kooperation von Kanye West und Demna Gvasalia, den wir ja schon von mehreren Kategorien her letztes Jahr kennen. Die machen für Gap nun gemeinsame Sache. Ye, also Kanye, unterzeichnete ja 2020 einen riesigen 10-Jahres-Vertrag mit Gap, und bisher waren ja nur ganz wenige Kleidungsstücke auf dem Markt, die aber für große Aufmerksamkeit gesorgt haben bereits. Und zwar, wir erinnern uns vielleicht an diese rote Jacke letztes Jahr, die für $200 auf den Markt kam, und die wurde dann beim Wiederverkäufer Goats.com für $7,800 weiterverkauft. Also die Spanne, die da entstanden ist, war natürlich sehr groß. Wann kommt jetzt diese erste Ausgabe von Yeezy Gap, engineered by Balenciaga, heraus? Und zwar wird das sein im Juni 2022. Eine weitere wird später im Jahr gelauncht werden. Also da kann man dann auch schon gespannt sein, was Kanye mit Quasalia diesmal designt hat und herausbringt. Bin schon neugierig, wie das ausschauen wird. Bevor wir jetzt nun zur nächsten neuen Kategorie im Jahre 2022 kommen, der Kategorie des Metaverse und wo es immer mehr News gibt natürlich, weil jeder da hinein will, mehr oder weniger, hat ja Anna noch eine ganz tolle Meldung, wieder noch vom Selfridges. Die haben etwas Neues mit NFT herausgebracht oder gelauncht. Was ist das, was sie in der Oxford Street zeigen?
Ja, genau. Und die versuchen nämlich, danke Heidi, beide Welten hier ja, auf die gleiche Fläche zu bringen, sozusagen. Und zwar, Selfridges bringt unter dem Projektnamen Universe NFTs auf die Retailfläche in der Oxford Street. Das Projekt kombiniert die Arbeit von Designer Victor Vasarely mit Fashion Designs von Paco Rabanne, mit der Bemühung eben, das physische Shoppen mit der digitalen Fashion Experience zu verbinden. 1800 NFTs sind dabei geplant. Der Drop soll zwischen dem 28. Jänner und dem 12. März stattfinden und eine Price Range von ja, zwischen 2000 Pfund, aber bis zu über 100.000 Pfund betragen, also manche Pieces. Genau, dann ausgewählte Paco Rabanne NFTs werden gemeinsam mit der ja, physischen Counterpart verkauft. Aber es gibt auch reine digitale Versionen, die dann in, ja, auf den verschiedensten Plattformen ja, ausgeführt werden können, sozusagen. Und manche ja, Stücke werden auch Versionen ja, aus den 60er Jahren sein, aus dem ja, Designarchiv, die niemals produziert wurden. Also sehr spannend. Das damit ja, erworbene Geld oder der Umsatz soll dann in die Foundation Vasarely Museum in Aix-en-Provence fließen. Das ist ja, das Archiv des, ja, des Artists, wo er seine Werke dann wieder herstellt. Somit würde ich sagen, gehen wir dann ins reine Metaverse über. Heidi. Neues aus dem Metaverse.
Oh ja. Und da geht's drunter und drüber. Zum einen, es gibt einen Hoax, es gibt eine Klage, es tut sich vieles im Metaverse. So groß wie es ist, so viel tut sich auch mittlerweile. Wir haben ja vielleicht viele von uns haben ja gelesen, dass H&M den ersten Store Metaverse launchen sollte. Sage ich jetzt schon einmal, zusammen mit Sieg, der Firma, die das eben auf die Beine gestellt hat, dass die Kunden eben online auch in dieser Plattform, in diesem Universum einkaufen können. Wie sich herausgestellt hat, ein Hoax. Man muss sich vorstellen, Sieg hat zwar mit H&M Gespräche gehabt und hat ihnen das vorgestellt, aber sind von sich aus dann online gegangen und haben das veröffentlicht. Also ist zu hinterfragen, ob man da jetzt nicht, wenn man für so große Konzerne arbeitet, ob man da nicht irgendwie einer Verschwiegenheit verpflichtet ist. Also ich kenne es nur so. Aber gut, also das war eine Falschmeldung. Also die Klage, die ich angesprochen habe, die ist auch ganz jung. Die war am 14. Jänner. Und zwar reicht Hermes offiziell eine Klage wegen Markenverletzung und Verwässerung quasi der Brand gegen Maison Rothschild ein. Die wurde im New Yorker Bundesgericht am 14. eingereicht eben. Und zwar mit der Begründung, ein digitaler Spekulant zu sein, der versucht eben mit diesen Meta Birkins, also diese digitalen Birkin-Handtaschen, die da auf den Markt gebracht wurden, sehr schnell reich zu werden. Die haben ausgeschaut wie, also es gab 100 Stück, die haben ausgeschaut mit leuchtenden Farben, Kunstfell, aber auch mit Kunstwerken der Mona Lisa und Van Goghs Sternennacht. Also das wurde eben auf dem Online-Marktplatz OpenSea verkauft. Das gefällt natürlich Hermes nicht, kann man ja auch irgendwo verstehen. Im Mai 21 hat Maison Rothschild die Baby Birkin NFT auf den Markt gebracht. Das war eine einzelne Birkin, eine Baby-Birkin, die damals als ironische Anspielung auf die kultige Birkin-Tasche von Hermes bezeichnet wurde. Das hat natürlich auch Hermes gesehen, aber die haben damals jetzt noch keinen Widerstand eingebracht. Jetzt natürlich mit den 100 Meta-Birkins war die Sache etwas anders. Also jetzt gibt es eben diese Klage. Man wird gespannt sein, was da rauskommt. Und es wird bestimmt nicht die erste und einzige sein im Laufe der nächsten Monate, Jahre in der Welt des Metaverse. Da wird sicher noch einiges kommen. Aber es gibt natürlich auch Vorteile im Metaverse. Und zwar hat der französische Couture-Designer Julien Fournier gehört, also der gehört zu denjenigen Designern, die das Online-Universum quasi als Labor sehen, also als Versuchsstätte unter Anführungszeichen im Positiven, die dann in der realen Welt produziert werden können. Also alles kann man natürlich an Avataren ausprobieren, sei es Turnschuhe oder Fashion, also Textilien, bevor man sie anfertigt. Die Grenze zwischen digital und greifbar wird immer geringer. Es ist natürlich der Ort, diese digitale Welt, wo man natürlich auch abfragen kann, wie die Dinge ankommen, bevor man sie produziert. Das ist natürlich auch etwas, was zur Nachhaltigkeit beiträgt, ohne alles immer produzieren zu müssen. Wir haben ja auch, muss man auch dazu sagen, bereits im Juni 2021 darüber berichtet. Das war die erste Online-Modeshow im Metaverse auf der Plattform im WU. Und da hat ja Lindsay Amott diese Modeschau quasi gelauncht, kuratiert, die Ähnliches bezwecken sollte. Da haben junge Levels, zum Teil auch Unbekannte, die Chance gehabt, zum einen natürlich Geld zu verdienen, aber auch zum anderen sich zu versuchen, Designs zu machen, die jetzt auch wahrscheinlich schwierig zu produzieren sind, und abzufragen, ob es dafür Käufer gibt und sie dann, wenn es so ist, natürlich auch in Produktion zu geben. Und das ist in Zeiten wie diesen, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit und auch das Positive, wie man auch das Metaverse nutzen kann.
Super spannend. Ich freue mich über unsere neue Kategorie Metaverse, definitiv.
Ja, ich fremdel immer noch so ein bisschen mit dieser ganzen Metaverse-Geschichte, muss ich ja ehrlicherweise zugeben. Weil ich mich immer frage, ist das jetzt der Beginn wirklich von etwas Neuem, was später mal sehr groß sein wird, oder ist das so ein kleines Strohfeuer, was jetzt gerade entfacht ist, weil die Leute zu Hause immer am Rechner sitzen. Ich bin mir da einfach noch nicht sicher. Ich finde es teilweise, was da an Geld reingeht und an Umsätzen reingeht, das würde ich mir manchmal wünschen, dass diese gleiche Energie in den stationären Handel fließt, damit unsere Städte auch sozusagen lebendig bleiben. Aber naja, das ist
stimmt,
wahrscheinlich.
Das,
ne? Ich bin da noch nicht ganz sicher. Ich verfolge das. Ich finde das auch gut, dass wir darüber berichten. Vielleicht sind wir ganz früh. Vielleicht ist das auch in einem halben Jahr vorbei. Who knows? Ne?
Na, ich glaube, es ist eine Generationengeschichte und ich glaube auch die Generation Z, die sind da ein bisschen ganz anders mit dieser Thematik vertraut und die sind ja jetzt schon viele Stunden in einer Parallelwelt. Also wie ich noch jung war, unter Anführungszeichen, da gab es ja auch dieses Second Life, das war damals eher ein Strohfeuer, ja. Mhm. Aber jetzt ist das ja quasi sowas Ähnliches und die jungen Leute, also ich rede auch sehr viele mit vielen und die erzählen mir, sie treffen sich online und in dieser Welt und schauen dort Filme oder sie gehen dort auf einen Café in der Online-Welt, also nicht real, sondern dort, ja. Und man kann sich dann wirklich, also wenn man bei Imwu, ich habe mir da einen Avatar auch selbst gemacht, man kann sich da sein Penthouse einrichten, ich hatte dann einen Swimmingpool oben, also es war am Dach, das war da ganz toll, ja. Und man kann sich dann Dinge kaufen und machen, so wie man es halt vielleicht jetzt aus verschiedensten Gründen in der realen Welt nicht kann. Aber es ist, glaube ich, schon eine spannende Kategorie. Und ich glaube auch, die wird uns noch länger erhalten bleiben.
Wir haben ein Auge drauf. Wir wollen euch ja nichts vorenthalten.
Genau.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, schöner Retail Gossip. Nike Auktion bei Sotheby's. Findet jetzt statt mit 200 Paaren der Louis Vuitton Nike Air Force One. Die Virgil Abloh Sneakers, die werden in einer Sonderausgabe versteigert. Und zwar in den Größen 5 bis 18. Der Startpreis $2,000. Und die sind ja aus wunderschönen Kalbsleder gefertigt. Auch natürlich zeigen die Verbindung von Virgil Abloh mit seiner Hip-Hop, mit seiner musikalischen Ader, die er natürlich immer quasi damit auch einfließen hat lassen, seine Liebe zur Musik und seine Herkunft etc. Die werden dann aber auch natürlich nicht in einer normalen Kartonbox versteigert, sondern in einem orangefarbenen Pilotenkoffer, der aus Leder gefertigt wurde, mit dem natürlich Louis Vuitton Monogramm. Und der wurde aus dem Archiv, aus der Maison neu interpretiert und schaut wunderbar aus. Also ich bin neugierig, wie hoch diese Auktion, also diese einzelnen Paare dann versteigert werden. Und da werden wir dranbleiben und ja. Bin schon neugierig.
Ja, also faszinierend finde ich Größe 18, ja. Das ist ja Schuhgröße umgerechnet 52 oder 54. Das hat man dann ja ganz offensichtlich für große Menschen designt, also entweder Basketballer oder sonstige, die auf großem Fuß leben.
Oder für Museen, damit, weil natürlich so ein kleiner Schuh in einem Museum stellt jetzt nicht so viel dar wie ein großer Schuh, nicht?
Oder das, ja.
Wenn man sich zu Hause hinstellen möchte in ein Glasschrein, also vielleicht gibt es da irgendjemanden, der sich das dann kauft, also steigert und dann quasi damit leben möchte. Und da ist natürlich groß besser als klein.
Das stimmt, der macht mehr her. Aber kann auch sein aufgrund von Inclusivity, ne? Dass die alle Größen dann vertreten.
Ja, natürlich, kann auch das sein. Mhm. Ja, vielleicht kann ja auch demnächst ein einfacher Bauer aus der Türkei sich diese Schuhe leisten, denn er hat sozusagen das Mittel gefunden, mit dem er die Milchproduktion seiner Kühe enorm steigern konnte. Denn was hat er gemacht? Er hat zweien seiner Kühe eine VR-Brille aufgesetzt. Ne? Das sind diese Virtual Reality Brillen, mit denen man sozusagen Dinge sehen kann. Habt ihr alle sicherlich auch schon mal ausprobiert. Und den Kühen wird damit ein Leben auf der grünen Weide vorgegaukelt. Dazu gibt es Musik von Mozart und Beethoven. Die Kühe stehen eigentlich im Stall, aber wird eben, wie gesagt, simuliert, als ob sie auf einer Weidefläche stehen. Und die tägliche Milchproduktion der beiden Kühe hat innerhalb einer Woche jeweils um 5 Liter zugenommen. Wow. Und er wird jetzt, also das ist eine deutliche Steigerung, und er will zudem testen, ob sich auch die Qualität der Milch verbessert. Ne? Hat Kontakt zu Forschern aus Deutschland, Russland und Großbritannien aufgenommen und er will jetzt das an 3 weiteren Kühen ausprobieren. Der Bauer lebt in der zentralanatolischen Provinz Aksaray und hat insgesamt 180 Tiere. Da braucht er natürlich noch ordentlich Brillen, würde ich mal sagen. Aber die werden auch nur 20 Minuten am Tag eingesetzt, da kann man sie wahrscheinlich ein bisschen austauschen. Bestellt hat er die Brillen aus Russland. Da haben das auch schon vor 2 Jahren hat das Landwirtschaftsmuseum, so, nicht Museum, das Ministerium schon einen Test gemacht. Naja, ich bin gespannt, ob wir demnächst ja über einen Boom von VR-Brillen berichten können, weil man das dann nicht nur bei Kühen, sondern vielleicht auch bei allen möglichen anderen Sachen simuliert, dass man noch produktiver wird. Wer weiß, ne?
Na schau, selbst die Kühe sind schon in der Parallelwelt angekommen.
Ja, das ist der richtige Schluss, ja. Genau, in der Parallelwelt, ja.
Sehr kreativ. Ich bin gespannt, was dann die Tierschützer dann dazu sagen. Die wollen wahrscheinlich lieber, dass sie auf der wahren grünen Weide sind. Aber ja, sehr interessanter Ansatz.
Ja, ja, da klar, die Tierschützer finden das natürlich nicht so gut. Kann man nachvollziehen, weil die befürchten natürlich, dass die Tiere dann noch länger bleiben. Eingesperrt bleiben, statt auf die Weide rauszugehen. Aber er spricht ja hier davon, dass er das nur 20 Minuten am Tag macht.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer ersten 2022er Episode im normalen Retail News Flash angekommen. Danke, dass ihr wieder dieses Jahr mit dabei seid. Wir freuen uns weiterhin über Feedback und Connection über LinkedIn. Kommt auch gerne auf unsere neue LinkedIn-Seite, die wir natürlich auch teilen werden über unsere Kanäle. Und wir freuen uns auf die nächste Folge in 2 Wochen.
Ja, wunderbar. Bleibt gesund und hört immer schön zu.
Gute Zeit.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Und jetzt seid ihr dran.